12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Hallo und herzlich willkommen zur 109. Ausgabe mittlerweile des Countdown-Podcast. Hier ist der Christopher und auch mit dabei ist der Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher.
Ja, Sonntagmorgen fast schon, also für uns recht früh.
Definitiv. Ich habe gerade Bauernfrühstück gegessen, also muss noch früher morgen sein.
Ja, die Sonne steht schon hoch am Horizont, aber wir legen gerade erst los und mittlerweile macht uns unser Feedback-Erfolg auch ein bisschen zu schaffen, denn wir bekommen mittlerweile so viele Kommentare und Anmerkungen zur Sendung, dass wir es gar nicht schaffen, das alles unterzubringen, beziehungsweise sind so ausführlich, dass es den Rahmen sprengen würde. Deswegen seht es uns nach, wenn wir in Zukunft nicht mehr alles im Detail vorlesen, sondern uns einfach bei allen Kommentierenden bedanken. Wir werden auf jeden Fall alles zur Kenntnis nehmen weiterhin, aber vielleicht nicht mehr alles direkt in der Sendung besprechen.
Aber fangen wir einfach mal an und bedanken uns beim Hori, der uns geschrieben hat zum Raptor. Also es ging um die Mondlandung und ja, SpaceX hat nun doch den Zuschlag bekommen, den Mondlander zu entwickeln. Wir werden später drüber sprechen. Er merkte an, dass die Raptor-Triebwerke ja noch relativ unzuverlässig waren bei den ersten Flügen. Das stimmt auch. Relativ wenig noch nicht zu Ende entwickelt. Ich glaube, ich hatte das auch bestimmt schon mal irgendwann gesagt. Und wenn nicht, dann jetzt. Aber das soll sich ändern. Also Elon Musk hat ja gesagt, dass die mit Starship 15 jetzt auch eine neue Generation von Raptor-Triebwerken und also so alles besser sein soll. Wenn er jetzt noch ein bisschen wartet, dann kann man den Spruch bringen, alles neu macht er Mai. aber ich glaube, der will noch nächste Woche fliegen, dann ist es noch im April.
Jetzt auch mit nicht explodierenden Triebwerken.
Ja, so ungefähr. Er hat natürlich auch völlig recht, dass NASA.
Die Superfusion.
Genau, die Superfusion. Die NASA- und ESA-Diskussionen, dass man da mehr Fokus auf die Forschung legen sollte, da hast du völlig recht, aber ich bin ein totaler Raketen-Nerd. Und irgendwie, ich bin etwas abgedriftet, das stimmt.
Das ist uns ja sonst nie passiert.
Das ist uns noch nie passiert, nein, ach. Ich glaube, eins der Probleme ist auch, dass relativ wenig größere Missionen einfach fliegen. So größere Forschungsmissionen kommen irgendwie nicht mehr. Da kommen wir ja auch bei den Chinesen so ein bisschen drauf zurück. Ne? Also, dadurch, dass die Missionsbudgets immer größer werden und gleichzeitig das NASA-Budget jetzt nicht so viel größer, bleiben halt die Lücken zwischen den großen Raumsonden dann doch irgendwie, werden die dann halt auch immer größer irgendwie. Irgendwie redet man dann am Ende halt über Raketen, was halt gerade spannend ist wegen SpaceX.
Ja. Jo. Ja, wir sind ja auch, wir sind ja nicht der Forschungspodcast, also das ist, wir sind Raumfahrt. Und alles, was im Raum fährt, interessiert uns.
Ja, Forschung interessiert mich durchaus auch, aber wie gesagt, ich habe etwas nachgelassen, das stimmt schon. in Zukunft, sobald wieder was da ist,
da bist du ja richtig drin. Das ist ja not all Forschung.
Genau, ich ist tatsächlich so, also dadurch, dass ich so viel über Akkus gerade lese, fällt die Raumfahrt ein klein wenig hinten runter. Ich habe nur ein Hirn. Tut mir leid, ich habe da wirklich begrenzte Brain Cycles, wie das Elon Musk immer sagt. Man muss dann immer auswählen, worauf man die verwendet. Ja, gut, der Anon hat sehr viele Brain Cycles verwendet auf das Schreiben eines sehr guten Kommentars. über die Entwicklung von Hardware und Software in der Raumfahrt, Elektronik, was wohl sehr viel auch, was ja auch bekannt war, sehr viel damit zu tun hat, dass die diversen Lizenzen und Zertifizierungen größtenteils darüber laufen, dass die Hardware schon mal geflogen ist und folglich nicht zertifiziert werden muss, was erheblichen Aufwand einspart und deswegen sehr viel alte Hardware benutzt wird, nicht weil die neue nicht tauglich wäre, sondern weil man da halt erst die entsprechenden Tests und die Zertifizierung durchziehen müsste. Und sehr viel anderes, sehr interessantes Kommentar, bitte lest euch das durch. Ich bedanke mich.
Ja, ist im Blog vollständig und empfehlen wir an dieser Stelle. Auch wenn man dazu sagen muss, ein Absatz hätte gut getan.
Ich habe tatsächlich früher auch jede Menge Kommentare in Foren in alles Mögliche geschrieben und ich habe genau so geschrieben. Und irgendwann habe ich angefangen, so alle 4, 5 Sätze einfach mal Enter zu drücken, sodass da ein Absatz entstanden ist. Ja. Und das hat mein Schreiben revolutioniert.
Ja.
Es ist unglaublich. Also wirklich so alle paar Sätze mal einfach bloß einen Absatz zu machen, führt einfach sofort dazu, dass man wenigstens einmal drüber nachdenkt, ob die letzten paar Sätze, welchen Sinnzusammenhang die haben. Und dann fängt man auch sofort an, über den Sinnzusammenhang der nächsten Sätze nachzudenken, weil man ja genau weiß, okay, gut, in 4, 5 Sätzen mache ich mal wieder einen Absatz. Und witzigerweise, dieser winzig kleine Hack führte bei mir echt dazu, dass ich sehr viel besser geschrieben habe.
Ja, also das hilft uns auch dann besser, diese Kommentare zu sichten, wenn man einfach mal einen Absatz macht und vielleicht am Schluss, bevor man es absendet, nochmal durchlesen und nochmal drüber nachdenken, ob jeder Satz ein Subjekt, Verb und Objekt hat. Das war jetzt wir wollen jetzt hier nicht den Anon outcallen, das war bei allen Kommentaren so und es hilft einfach, Kommentare
zu verstehen. Ich verstehe das auch total. Also ich verstehe das auch total. Also habe ja schon mehrfach das Lektorat als eine göttliche Institution bezeichnet. Ja. Das Lektorat ist super. Und dieser Satz, kein Verb, das kommt bei mir sowieso, also kam bei mir früher auf jeden Fall sehr viel häufiger vor. Wenn ich für Geld schreibe, dann passe ich doch sehr viel mehr auf. Aber ich kann jetzt, also es liegt mir echt fern, irgendwelchen Leuten vorzuwerfen, dass sie Grammatikfehler in Kommentaren machen, weil so viel Zeit, wie ich aufs Schreiben verwende, das will niemand machen, wenn er einfach bloß mal schnell einen Kommentar schreiben möchte. Also da wäre ich, das kann ich von niemandem verlangen. Also
ich schreibe vielleicht einmal nochmal vorher durchlesen.
Ja, ich meine, ich schreibe so meine 2000 Zeichen, das sind sowas um die 300 Worte oder so, ein bisschen mehr als 300 vielleicht, dafür brauche ich eine Stunde. Das ist eigentlich extrem langsam. Also in der Schule kommst du damit nicht durch. Da heißt es dann vom Lehrer, ja, nee, das ist viel zu wenig, was soll der Scheiß? gut. Okay, also wie gesagt, keine Kritik, ist wirklich ein Hinweis, der sowohl das Schreiben auch einfacher und besser macht und man schreibt ja auch was, damit es andere Leute verstehen und das ist ein ganz einfacher Hack und das funktioniert super. Einfach ab und zu mal ein paar Absätze machen, ist für alle Beteiligten echt super, auch für die Leute, die es schreiben. So, der Michael, schreibt etwas über meine Bezeichnung von dem US-Präsidenten Biden als den schlechtesten, abgesehen von Trump so ungefähr. Ich hoffe ja, dass ich damit falsch liege.
Und man muss dazu sagen, Michael findet das nicht gut, dass wir Biden jetzt schon als den zweitschlechtesten Präsidenten aller Zeiten bezeichnen. Oder du?
Ja. Ja, genau. Wie gesagt, ich hoffe ja, dass ich damit falsch liege. Ein paar Ansätze sind auf jeden Fall zu sehen, dass er ordentliche Politik macht. Ob er das durchhält, ich bin da sehr vorsichtig. Ich bin da einfach aus Erfahrung. Ja, aus schlechter Erfahrung vielleicht nicht klug geworden, aber zumindest zynisch.
Naja, und das ist ja auch so ein Running Gag. Also vor Trump war es Bush und vor Bush war es Carter und vor Carter war es was weiß ich, also
Reagan, warte mal, erstmal war Reagan und dann davor war Carter und ja.
Also, dann Nixon und was weiß ich.
Es gab halt ein paar gute, so irgendwie die dann, obwohl selbst die 50er, 60er Jahre, was ja irgendwie so das goldene Zeitalter für Amerika sind, war ja nicht gut. Zumindest, wenn man die falsche Hauptfarbe hatte.
Ja, yeah, Hashtag Greatest Generation.
Ja, genau, ne? Also, USA ist immer sehr, sehr zwiespältig. Also, von daher wird man wohl bei jedem Präsidenten irgendwie Gutes und Schlechtes finden. Und ja, wie gesagt, wie die Bilanz dann ausfällt, muss man sehen. Es ist mir halt einiges, was ich gesehen hatte, hat mich jetzt nicht überzeugt. Anderes dagegen sehe und da muss man dann tatsächlich abwarten, aber ich war halt nicht sehr begeistert.
So, dann hat noch Lux geschrieben, er hat Folge 97 gehört und dort hatten wir erwähnt, dass wir mal eine Folge über ESA Aerospace und andere Micro-Launcher gemacht hätten und er hatte sie nicht mehr gefunden. Und ich vermute, wir hatten damals auf Folge 91 referenziert, CD091 Frustrationsfest. Es war eine Folge, wo wir sehr lange auch über die ESA gesprochen haben, erinnerst du dich?
Ich erinnere mich, ja.
Und da hatten wir auch über den deutschen Raketenentwicklungswettbewerb gesprochen, wo wir auch auf ESA Aerospace, Rocket Factory und das Ganze referenziert haben. Ich glaube, darum ging es damals in Folge 97. Also Lux, vielleicht möchtest du nochmal in Folge 91 reinhören. Und zu guter Letzt hat noch der Marcel sich gefragt, was denn jetzt noch SLS überhaupt bringt, wenn jetzt SpaceX die Mondlandung übernimmt. Und da werden wir natürlich gleich drauf eingehen, aber ich kann schon mal so viel sagen. SLS wird natürlich die MondastronautInnen noch starten und die werden dann erst beim Mond umsteigen in ein SpaceX-Raumschiff. Das bedeutet, es gibt noch so ein kleines Feigenblatt. Mal sehen, wie lange das noch hält, weil SpaceX möchte natürlich auch langfristig die komplette Beförderungskette von der Erde zum Mond abbilden.
Ja, der Witz ist natürlich auch, ein Flug von SLS kostet so viel, dass man damit sicherlich ganz problemlos die Falcon Heavy hätte, also das Human Rating für die Falcon Heavy durchführen können, also die Zertifizierung für menschlichen Flug. Und dann einfach mit einem Dragon die Leute transportieren können.
Ja, aber ich glaube, SpaceX
dass man jetzt nicht unbedingt mit einem Starship starten und landen möchte, ist in Anbetracht des Landeverfahrens und der Probleme, die damit beobachtet wurden, sicherlich auch verständlich.
Ja, aber ich vermute mal, dass SpaceX vielleicht gesagt hat, naja, Falcon Heavy wollen wir gar nicht manraten, sondern wenn wir was manraten, dann ist es gleich das Starship. Und dann sagen, okay, dann nehmen wir jetzt auch SLS, bis wir halt das Human Rating für Starship in der Tasche haben.
Ja, das stimmt, aber SpaceX wäre auf jeden Fall dazu bereit gewesen.
Okay, gut.
Hatten ja, ich meine, alleine schon deswegen, weil sie ja ursprünglich angekündigt hatten, den Japaner, dessen Namen ich vergessen habe, der sehr viel auch von der Starship-Entwicklung finanziert hat. Der wollte ja ursprünglich im Dragon-Raumschiff einmal um den Mond fliegen. Und das wäre dann halt nur mit Falcon Heavy gegangen. Also prinzipiell war die Bereitschaft da. Die Rakete war sicherlich auch nicht so gebaut, dass das unmöglich wäre. Und generell ist ja SpaceX so aufgestellt, naja gut, wenn er uns bezahlt, dann machen wir das. Und es gab ja auch früher diese Red Dragon-Mission, die ja in den Raum gestellt wurde und beworben wurde als Mars-Mission mit einem Dragon-Raumschiff ohne Menschen an Bord, aber halt mit Experimenten, Nutzers, so weiter. Und die ist ja daran gescheitert, dass es halt nicht finanziert wurde. Und deswegen gibt es jetzt auch keine Landung mit Raketentriebwerken vom Dragon-Raumschiff auf der Erde, weil das hätte man halt für diese Mars-Landung dann entwickelt erst. Also bis zum, ja, also so, dass dann komplett auch mit der Landung und alles klappt. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, wenn die NASA jetzt hingegangen wäre und gesagt hätte, okay, gut, wir bezahlen euch das Human Rating von der Falcon Heavy, dann hätten die das auch gemacht und dann hätte man halt mit einem Dragon-Raumschiff auch zum Mond fliegen können.
Ja, Also SLS wird immer nur eine Übergangslösung bleiben und Marcel hat schon recht, der wirkliche Nutzen von SLS im Vergleich zum Aufwand zeigt sich, verschwindet immer weniger und alle Missionen, die man für SLS vorgesehen haben, wandern doch nach und nach vor allem zu SpaceX.
Ja, und vor allen Dingen für so kleine Raumsonden hat sich herausgestellt, sind die Vibrationen und Belastungen und so weiter alle viermal so groß wie bei anderen Raketen, weil es dann halt so leicht wird. Ist alles nicht schön. Es ist alles nicht schön. Gehen wir zum Mars.
Genau, gehen wir zum Mars, kommen wir zu den Themen und klar, das große Mars-Thema in den letzten Wochen war der Mars-Helikopter-Ingenuity, wie ja die korrekte Aussprache ist, habe ich gelernt.
Ja, also Helikopter ist natürlich falsch, es ist Heliko, die Schraube, und es ist ein Schraubflügler, ne? Und dann kommt das griechische Wort, ich glaube es ist griechisch, für Flügel dahinter und das ist Pter.
Ja, deswegen, der Pterodactylus ist der Flügelfingrige.
Ach so, stimmt, genau, ja, klar. Pterosaurus heißt der
nicht
Pterosaurus?
Nee, stumm,
Pterodactylus. Gibt's auch nicht. Auch noch, das P ist stumm.
Das ist wie bei Ptolemäus.
Ja, okay, es gibt ja dieses Phänomen, dass geschriebene Buchstaben, die eigentlich stumm sind, dann sich trotzdem in die Aussprache
reinschmuggeln. Ja, klar, wir sagen ja auch nicht Helikopter, sondern Helikopter, weil dort genau, macht das P dann doch wieder Sinn. Ja. Aber ja, das ist ein bisschen ein komisches Wort.
Ja, also wie gesagt, Heliko für Schraube und Pter oder Ter für den Flügel ist auch die korrekte Silbentrennung, falls sich darüber mal jemand gewundert haben sollte. Es ist deutsche Sprache. sehr schön. Also ich habe das erst vor kurzem gelernt, also irgendwie letztes Jahr oder so. Und seitdem, jedes Mal, wenn ich Helikopter irgendwo sehe, versuche ich das unterzubringen. Gut, er ist jedenfalls geflogen. Zweimal. Und beim ersten Mal ist er 3 Meter hochgeflogen und wieder runtergeflogen und nach 40 Sekunden sicher wieder gelandet. Und dann ist er nochmal hochgeflogen, ich glaube 5 Meter hochgeflogen, 2 Meter zur Seite, 2 Meter zurück, wieder runter und auch wieder gelandet. Und ja. Das ist das, was er gemacht hat. Natürlich hat es dann Pressekonferenzen gegeben. Früh um 3 Ortszeit. Bei uns war es um 12. Da hatten wir mal einen Vorteil gehabt. Das war die erste Pressekonferenz, bei der die gerade zu der Zeit angekündigt wurde, als die Daten gerade runterkamen, die ersten Daten. Und ja, so richtig wusste halt noch niemand, ob es wirklich geklappt hat. Und dann hat es geklappt. Das Erste, was man gesehen hat, war eine Kurve von dem Höhenmesser, der in dem Helikopter verbaut ist. Ist auch irgendwie so ein einfaches Ding, das man sich sogar kaufen kann. Der Joe Barnard benutzt so ein Ding.
Du meinst das Laseraltimeter?
Genau, das Laseraltimeter. Mhm. Und ja, das hat halt so eine schöne Kurve geliefert, ja, hier 0 und einmal hoch, 3 Meter, bisschen gehalten, runter. Und ja, ja gut, so im Prinzip ist es nicht sehr spannend, was das Ding gemacht hat, ist halt ein Testflug und viel mehr als Testflüge kann das Ding auch nicht tun, weil sind halt einfach 2 Kameras drauf und Laseraltimeter. IMU Trägheitsnavigationssystem und so Spaß halt, ne? Ansonsten, also es ist wirklich nur alles das drauf, womit man fliegen kann und mehr nicht.
Mhm,
Der nächste Flug, der ich glaube heute ansteht, heute oder morgen, heute ist der Sonntag, 25. April, ist einmal 50 Meter fliegen, also zu irgendeinem Ort 50 Meter entfernt fliegen und wieder zurück. Das ist jetzt das nächste. Und was dann kommt, das ist noch nicht entschieden. Also 2 Flüge stehen noch an und da muss man dann gucken, was sie machen. In der Höhe ist man begrenzt. Bis 10 Meter erwarten sie, dass das Altimeter ordentlich funktioniert. Zumindest für NASA-Verhältnisse. Ich glaube, normal, sag mal, bis 40 Meter. Vielleicht haben sie da auch Angst irgendwie mit Staub auf dem Mars, dass es da irgendwie Probleme gibt, aber weiß nicht so richtig warum. Wahrscheinlich sind da einfach bis etwas sehr vorsichtig. Vielleicht probieren sie es auch aus. Das ist jedenfalls eine Grenze, die man austesten könnte. Und die anderen Grenzen, was dann auch in der Pressekonferenz gesagt wurde, ist halt im Wesentlichen, ja, wie schnell können wir denn fliegen und wie weit können wir denn fliegen. Mhm. Die Geschwindigkeit soll jetzt erstmal auf 2 Meter pro Sekunde begrenzt werden. Dauer 90 Sekunden Flug.
2 Meter pro Sekunde in kmh sind
7,2.
Ah, okay, also straffe Schrittgeschwindigkeit.
Ja, das ist so, wenn ich mich anstrenge und schnell laufe, dann ist das das. Oder es ist eine preußische Landmeile pro Stunde. Das sind 7,5 Kilometer.
Der Helikopter auf dem Mars fliegt eine preußische Landmeile, eine preußische Marsmeile.
Ja, bei uns sind Zeits, wenn man da aus der Wohnung rausgeht, ein paar Meter weg, da steht so ein preußischer Meilenstein. Weil Zeitz ist so ganz am südlichen Ende auch mal preußisch gewesen.
Alles klar. Genau, das Thema Mars-Helikopter, ich habe es im Duden nachgeschaut. Der Duden erlaubt natürlich alle Trennungsmöglichkeiten. Also man kann laut Duden auch Helikopter trennen, aber er erlaubt auch Helikopter. Und genau, das Mars-Thema oder das Helikopter-Thema leitet natürlich auch auf das große Thema Open Source in der Raumfahrt weiter. Na,
Moment, wir sind noch ein bisschen auf Mars, weil eigentlich…
Ich wollte Mars auch gar nicht verlassen.
Ja, aber ich muss dich trotzdem noch mal kurz bremsen, weil eigentlich wurde der Helikopter ja von dem Rover Perseverance abgesetzt. Und der steht gerade rum und guckt einfach bloß zu. Mit anderen Worten, der hat nichts zu tun und das ist perfekt, weil während der nichts zu tun hat, kann er ja das Experiment MOXIE betreiben. MOXIE ist das Experiment, mit dem aus Kohlendioxid Sauerstoff hergestellt werden kann und das hat es jetzt zum ersten Mal gemacht. Problem an der ganzen Sache ist, das Experiment braucht 300 Watt Strom. Und der Rover hat von der Radioisotopenbatterie nur 100 Watt zur Verfügung gestellt. Oder hat halt, oder kriegt das halt nur und muss halt mit der Radioisotopenbatterie dann immer erstmal den Akku aufladen, damit dann der Akku MOXIE betreiben kann. Und das braucht dann halt, ja, muss dann halt mehr oder weniger so, ich weiß nicht, was für ein Nullverbrauch sozusagen der Rover hat. Also so, was die Standardsysteme sind, die man nicht abschalten kann. Aber er muss dann halt irgendwie so 3-4 Stunden oder so rumstehen, bis die Batterien voll genug sind, dass dann maximal 1 Stunde laufen kann. Also das ist alles ein bisschen suboptimal. Und also ich glaube, MOXIE ist so ungefähr das sinnloseste Experiment, was da drauf ist. ganz einfach, weil die prinzipielle Funktion unterscheidet sich nicht zwischen Mars und Erde. Also da kann man genauso gut auf der Erde die Atmosphäre und die Temperaturbedingungen nachstellen. Und ja, okay, klar, der Staub auf dem Mars ist dann schon nochmal einzigartig. Aber dadurch, dass MOXIE halt wirklich bloß ein paar Stunden laufen kann, weil man kann den Rover nicht dauerhaft einfach bloß dastehen lassen, damit MOXIE irgendwie irgendwann mal ein paar hundert Stunden Laufzeit hat. Und eigentlich müsste so ein Ding halt über ein paar tausend oder ein paar zehntausend Stunden laufen, damit sich das lohnt, dass man da wirklich was draus lernen kann. Ja, sehe ich jetzt hier nicht so ganz den Sinn. Und die unterschiedliche Schwerkraft bringt da jetzt auch nicht viel. Ja, also wie gesagt, MOXIE finde ich jetzt macht schöne Schlagzeilen, mehr nicht.
Es ist ein Schlagzeilexperiment.
Ja, und es nimmt halt Platz weg und es nimmt Zeit weg und Platz weg für andere Experimente, die einfach sinnvoller hätten sein können. Ich glaube, da hat es mit Sicherheit eine ganze Menge Wissenschaftler gegeben, die Vorschläge eingereicht haben, die dann nicht angenommen wurden. Und stattdessen hat man gesagt, ja, hier, MOXIE, das bringt uns irgendwie mehr Publicity. Das ist eigentlich schade.
Jetzt hast du hier noch so ein Paper verlinkt. Ist das?
Das Paper ist eins aus der Entwicklung von dem Hubschrauber. wo es so diverse Probleme, also was es halt so, was man halt so gemacht hat. Ich meine, die Entwicklung hat ja 80 Millionen gekostet. was auch in der Pressekonferenz gesagt wurde, dann irgendwann hieß es, ja, es hat ja auch tolle Anwendungen für die Erde, man kann ja dann auf der Erde auch mal in der hohen Atmosphäre fliegen. Und Leute, warum habt ihr es dann nicht erstmal dafür entwickelt und dann hättet ihr es leichter gehabt, das Ganze für den Mars zu entwickeln, weil die Erdatmosphäre ist doch etwas näher dran als der Mars, würde ich sagen. Und Wetterballons haben ja teilweise Nutzlasten bis zu tonnenweise Nutzlast. Also auf jeden Fall
auch 100 Kilo. Die fliegen auch so
hoch. Die fliegen, ja klar, also so 20, 30 Kilometer fliegen die ganz locker. Also die müssen ja in die Stratosphäre hoch. Und ich meine, vergleichbar, der Flug auf dem Mars ist ungefähr vergleichbar mit irgendwas um die 25, 30 Kilometer Höhe oder so. Und so Ballons fliegen bis zu 40 Kilometer, aber so 25 schaffen die ganz locker. Man wird jetzt, man kann jetzt nachgucken, wie hoch ist der Luftdruck auf dem Mars, wie hoch ist der Luftdruck auf der Erde in der Höhe von sowieso. Und dann wird man sehen, okay, eigentlich ist es mehr so 40 Kilometer als 30 Kilometer oder 35 anstatt 25 Kilometer, was weiß ich. Aber der Unterschied ist halt auf dem Mars, wenn man da einen bestimmten Druck hat, hat man trotzdem mehr Luft. Atmosphäre, weil die Atmosphäre besteht ja aus Kohlendioxid und Kohlendioxid, wissen wir alle, ist schwer, deutlich schwerer als Luft. Mhm. Und da ist irgendwie so ein Faktor 1,5 fast dabei und außerdem ist es kälter. Und wir wissen auch, kältere Luft, und die ist signifikant kälter, ist auch schwerer als warme Luft. So funktioniert jeder Heißluftballon und dadurch ist es halt auch dichter, ne? Und dadurch ist halt beim gleichen Druck die Luft einfach dichter auf dem Mars.
Mhm, Also müsste man sogar noch tiefer fliegen auf der Erde, um die Konditionen.
Umgekehrt ist es aber so, dass wir auf der Erde mehr Gravitation haben.
Okay.
Also so heißen, eigentlich muss man dann dem Helikopter schon ein bisschen mehr Luft noch zugestehen, damit er sich gegen die höhere Gravitation wehren kann.
Verstehe. Gut, es ist eine gute Frage, warum sie das nicht ausgetestet haben. Also klar, hätte dann nochmal mehr Geld gekostet, wahrscheinlich war das einfach nicht da, aber...
Ich glaube, das hätte eher weniger Geld gekostet, weil dann hätte man ja die wesentlichen Flugeigenschaften halt, so Dinge wie
vielleicht war es auch ein Zeitproblem.
Ich glaube, das ist eher so ein Willensproblem. Ich meine, es geht ja um PR letzten Endes. Weil so viel macht der Helikopter auf dem Mars und auch wieder nicht. Es gab halt so ein paar Probleme, die man halt einfach bloß austesten musste. Man war sich dessen mehr oder weniger bewusst. Großen Teil hat man davon sowieso in der Vakuumkammer gemacht. Und das hätte man halt auch erstmal in der Erdatmosphäre testen können. Und dann hätte man nicht diese extrem rigorosen Anforderungen der NASA an Raumfahrtprogramme erfüllen müssen. Mhm. Ja, also, dass man einfach das Ganze mit Testflügen halt verifiziert, unter halbwegs realen Bedingungen, das kann man ja durchaus mit einem Wetterballon oder sowas machen. Und wie gesagt, wenn man jetzt hinterher sagt, ja, das eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Erde, naja, dann hätte man doch damit mal anfangen können. Also es ist halt ein völlig falscher Ansatz, dann immer zu sagen, ja, die Raumfahrt hat doch so viel für die Erde gebracht. Anstatt zu sagen, ja, okay, nee, wir haben hier eine Anwendung auf der Erde entwickelt. Und jetzt benutzen wir die im Weltall. Das ist, wie wir immer wieder sehen, der richtige und der bessere Weg, weil es auch einfach viel billiger ist. Und ein großer Teil von dem Mars-Helikopter ist ja auch tatsächlich Technik, die auf der Erde entwickelt wurde. Also der Hauptcomputer davon ist ein Snapdragon 801. Das ist ein etwas ältlicher Handycomputer, Handychip. Gut, der ist jetzt nicht strahlungsgehärtet, der kann dann auch mal eben abstürzen. aber es gibt dann irgendwie eine kleine strahlengehärtete Komponente, ich glaube irgendein FPGA oder so, ein FPGA-Chip, der halt überwacht das System, ob das noch ordentlich funktioniert, ob es konsistente Daten liefert. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn es halt nicht mehr läuft, weil es abgestürzt ist, dann macht das Ding einfach einen automatisierten Reset und innerhalb von einer Zehntelsekunde ist das System wieder online und dann kann der Helikopter weiterfliegen, ohne allzu sehr gestört worden zu sein. Mhm. Also ja, und ich meine, das Altimeter, wie gesagt, das kann man kaufen. Das kann man selber kaufen. Kostet, glaube ich, so ein bisschen mehr als 100 Euro oder so. Ja. Und es gibt dann noch diverse andere Komponenten, die ganz ähnlich entstanden sind. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Open Source im Weltall.
Genau.
Was von der letzten Folge übrig geblieben ist.
Ja, ich finde, das spielt ganz gut. Also da hat der Anon wirklich einen sehr guten Primer zugeschrieben, weil das Problem, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, das Kommentar von Anon, das größte Problem ist einfach die Lizenzierung. Also du machst Verträge, wo drin steht, wir verwenden nur Software, die nach ISO oder DIN oder was weiß ich lizenziert ist. Und das ist halt bei der meisten Open-Source-Software nicht gegeben. Und die Lizenzierung ist schweineteuer. Und natürlich sagt man dann, ja, bevor wir da so viel Geld raushauen, nehmen wir einfach die Proprietary-Software, die schon lizenziert ist. Und der Vorteil oder warum das jetzt bei Ingenuity anders gemacht werden konnte, war, dass man quasi gesagt hat, okay, das ist ein Technologiedemonstrator. Hier können wir die Regeln ein bisschen lockern. Und das hat den Entwicklern die Möglichkeit gegeben, hier ein bisschen zu experimentieren. Also sich zum Beispiel einfach von SparkFun ein Laseraltimeter zu kaufen oder einfach einen Snapdragon als Computer einzubauen. Und genau, hier, es gab einen sehr schönen Artikel auf Hackaday, wo das nochmal zusammengefasst wurde, wo auch erklärt wurde, dass die Software, die da drauf läuft, nennt sich F-Prime, die wurde von der NASA entwickelt und ist komplett Open Source auf GitHub verfügbar. Das ist eigentlich ein Betriebssystem oder eine Software, die für CubeSats und SmallSats und kleinere Raumfahrtobjekte entwickelt wurde, aber natürlich auch für, beziehungsweise ist ein Framework, was auch für diesen Helikopter verwendet wird. Und ich glaube, die Bugs, die sie ja dann noch gefixt haben bei dem Helikopter, weswegen der Flug sich verschoben hatte, sind auch als Merges in diesem GitHub-Repository drin. Also das kann man sich nachlesen, was dort gefixt wurde. Was natürlich extrem spannend ist. Das ist so ein bisschen wie, als damals jemand den Apollo Flight Computer Code bei GitHub hochgeladen hat und die Leute dann noch Bugfixes eingereicht haben für den Computer. Erinnerst du dich?
An letzteres nicht.
Ja, nee, da haben noch Leute Bugs gefunden, beziehungsweise gesagt, das kann man besser machen und haben dann noch Pull Requests an den Apollo Flight Computer gestellt. Und genau, es war ja auch ganz lustig, es gibt ja jetzt auch eine Badge auf GitHub, wo die man bekommt, wenn man zu einem Repository beigetragen hat, was dann schlussendlich auf irgendeine Weise für den Helikopter verwendet wurde. Da waren ganz lustige Tweets von Leuten, die ganz überrascht waren, dass sie dieses Badge jetzt haben, weil sie zu irgendeinem obskuren Library beigetragen haben, was dann dort benutzt wurde. Und das ist dann, also da nochmal schafft Visibility für das Thema Open Source in der Raumfahrt.
Ja, Open Source in der Raumfahrt gibt es natürlich auch bei den großen Agenturen ganz offiziell. Und wenn man sich für Projekte interessiert, findet man das bei der NASA auf https://code.nasa.gov/. Ganz sleek, code.nasa.gov. Bei der ESA findet man das ganz komfortabel unter www.esa.int/enabling-support/space-engineering-technology/radio-frequency-systems/open-source-software-resources-for-space-downstream-applications.
Ah ja.
Ganz komfortabel.
Wir werden beides verlinken.
Wir haben beides verlinkt, ja. Wer den Link nicht klicken will, dem empfehle ich die NASA-Seite, die lässt sich leichter merken.
Es sieht auch schöner aus.
Ja, gut. Ein Projekt, auf das ich hinweisen möchte, ist Applied Ion Systems, über die wir mit Sicherheit schon gesprochen haben.
Ja.
Das ist Open Source Hardware Entwicklung, und zwar Open Source Entwicklung von Ionentriebwerken im Weltall von jemandem, dessen Namen ich vergessen habe.
Und das wäre beinahe auch ins Weltall jetzt noch nicht geflogen, wenn Firefly nicht gesagt hätte, ja, dass sie ihre Rakete doch nicht starten wollen.
Er hatte aber, es ist mit einer anderen Rakete, ist es trotzdem gestartet.
Ah ja, okay, gut.
Er hat diverse Ionentriebwerke entwickelt, sowohl Hall-Ionentriebwerke, glaube ich. Er hat bei Propulsion Systems Active Thrusters und Retired Thruster Systems. Also gepulste, wo man einfach bloß einen Lichtbogen erzeugt und dann ein bisschen Treibstoff verdampft, und halt dauerhafte, was so ein richtiger Ionentriebwerk ist, also richtiger Hull Thruster, wie ihn auch SpaceX zum Beispiel benutzt, was doch sehr interessant ist.
Mhm, mhm.
Dass ja, man sowas macht. Und ich glaube, der hat auch früher schon so anderes Zeug gemacht, so irgendwelche Teilchenbeschleuniger selbst gebaut. Auch wenn sein ganz aktuelles Projekt, keine Gitarre, irgend sowas, irgendein Saiteninstrument, was irgendwie seit 6 Jahren unfertig rumgestanden hat, und jetzt ist er gerade ganz stolz darauf, dass er das Ding langsam dann doch mal bekommt.
Und die Hardware ist Open Source, die er entwickelt, oder nutzt er Open Source Hardware?
Es ist alles verfügbar. Also alles, was er entwickelt hat,
alle Schaltpläne wahrscheinlich.
Wird alles irgendwann online gestellt, sobald es halbwegs entwickelt ist.
Spannend. Genau, und dann hatte ich noch die Frage, also der Anon hat auch geschrieben, naja, das ist ja dieser Ingenuity-Helikopter ist ja ein FPGA, und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was ist denn ein FPGA?
Also so ein System da, ein Chip davon ist ein FPGA unter anderem,
okay,
und sicherlich noch ein paar mehr als nur der eine Chip. Das sind Field Programmable Gate Arrays, und was dahinter steckt, ist letzten Endes, und es gibt jede Menge Leute, die es sehr viel besser erklären können und sich damit sehr viel besser auskennen als ich, was dahinter steckt, ist, dass man normalerweise halt einen Computerchip hat, und da baut man dann halt so eine Schaltlogik rein mit den ganzen Gattern, ne, so nur not und der ganze Kram dahinter. Und die sind so gebaut, dass man selbst bestimmen kann per Software, was für eine Funktion dieses Gatter jeweils haben soll. Und wird dann einfach über den Transistor halt mehr oder weniger festgelegt, okay, was für eine Funktion hat jetzt dieser Transistor in dieser Schaltung. Und auf die Art und Weise kann man dann per Software das Design des Chips einfach festlegen. Und dann läuft das halt durch die Hardware durch. Ne, also du sagst einfach, einer Komponente, okay, hier, du bist jetzt ein XOR-Gate oder so. Und dann ist diese Komponente halt wirklich, funktioniert dann wirklich wie ein XOR-Gate, indem einfach an irgendeiner Stelle eine bestimmte Spannung angelegt wird. Und dann hat man halt einen Chip, den man wirklich hochspezialisiert auf eine Funktion spezialisieren kann, ohne dass man da großartig viel Software dahinter noch betreiben muss. Und das geht dann teilweise sehr viel schneller, als wenn man irgendeinen Standard 0815-Chip, der halt so universelle Funktionen hat, relativ umständlich mit Software programmieren muss.
Und das wird hauptsächlich, oder das wird auch in der Raumfahrt verwendet,
Das wird auch teilweise in der Raumfahrt verwendet. Ich glaube, das ist relativ neu, aber.
Okay. Und der Idee dahinter ist, dass man dort einfacher dann zum Beispiel so Flight Computers umprogrammieren kann, wenn man feststellt, dass es nicht funktioniert.
Genau. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Anfälligkeit jetzt für Strahlung und so weiter ist bei denen. Wahrscheinlich kann man damit auch etwas leichter auf unmögliche Schäden ringsrum arbeiten, aber frag mich nicht. Da bin ich viel zu wenig in der Technik bewandert, als dass ich da wirklich kompetent was zu sagen könnte.
Aber die Sache ist ja die, warum das jetzt auch für die Open Source wichtig ist oder die Open Source schwierig macht in der Raumfahrt. Da gibt es relativ wenig Anbieter für diese FPGAs und die haben den Markt unter sich ganz gut aufgeteilt und haben dann natürlich auch keinen Druck, ihre Schnittstellen aufzumachen. Und dann muss man halt die Herstellersoftware verwenden und kann sich nicht einfach auf Open Source Software zurückgreifen bei diesen FPGAs. Und das macht es natürlich dann schwierig.
Hm. Ja, das ist wahrscheinlich so. Ich stecke in der Szene nicht so drin.
Ja, aber das war jetzt schon mal ein ganz guter Primer für Open Source. Also auf jeden Fall sich mal nasa.github.io/fprime anschauen, wenn man sich das Framework anschauen möchte. Man kann natürlich auch diese komplette Ingenuity-Software auf einen eigenen Helikopter laden. Also wenn man da modellbaumäßig interessiert ist. Ich habe gesehen, die Jeanette, die ist ja auch podcast-technisch unterwegs, die ist ja die Entwicklerin der Podcat und die ist auch begeisterte Modellbauerin. Die hat sich jetzt einen kleinen Perseverance-Rover selber gebaut. Also wirklich so fernsteuerbar und das alles komplett selber zusammengebaut und programmiert. Werde ich auch nochmal verlinken. Vielleicht wird sie ja da vielleicht in Zukunft auch einen kleinen Ingenuity-Helikopter mit der entsprechenden Software draufsetzen. Kann ich mir gut vorstellen. Und wenn nicht, würde ich es ihr empfehlen.
Ja. Und der Joe Barnard, der hat halt Sprite entwickelt, was so ein, das ist kein Helikopter, sondern das ist so eine Drohne mit einem Pseudo-Raketentriebwerk. Also eigentlich ist das so ein Impeller halt. Also ein Propeller, der in so einem Ding drin steckt, das wie ein Düsentriebwerk aussieht, ist halt kein Düsentriebwerk, sondern man hat halt einen Propeller drin. Okay, gut, ein Propellertriebwerk, ein Düsentriebwerk ist letztendlich auch nichts anderes als irgendwie eine Stahlhülle mit einem Propeller drin, wenn man es zu einfach ausdrücken möchte. Und er wollte damit einfach bloß seine Software austesten, gucken, ob er das entwickeln kann für die Landung mit seinen Raketen. Der hat ja Raketen entwickelt, Modellraketen entwickelt, mit denen man dann auch landen kann. Hat allerdings nur Feststoffraketen, was die Sache etwas schwierig und unterhaltsam macht. Und ja, okay, er hat halt mit Sprite letztendlich so eine Drohne entwickelt, die dann halt diese Landung schon mal testen kann, einfach bloß, dass die Hardware funktioniert, die Steuerhardware. Der hat ja eigene Steuercomputer für Modellraketen entwickelt und verkauft die auch. Das ist nicht ganz Open Source, aber es ist halt eine ganz ordentliche Entwicklung. Und er ist jetzt gerade dabei, seine es gibt so High-Power-Modellraketen, also wo dann richtig Saft dahinter steckt, und da will er gerade die Lizenz dafür machen und ist gerade dabei, und da benutzt er natürlich auch seine Computer, und es ist jetzt mindestens einmal vorgekommen, dass er die Rakete halt im Boden versenkt hat und dann gesucht hat, und irgendwann war er sehr, sehr glücklich, als er einen Chip gefunden hat, was der Flash-Chip war, der dann irgendwie so wirklich vom Board gerissen wurde und dann halt irgendwo rumlag. Und dann konnte er den auf einen anderen Computer wieder drauflöten und die Daten retten. Ist schon cool.
Gut, dann haben wir das Thema Open Source für diese Sendung mal abgeschlossen. Falls ihr da nochmal weitere Hinweise zu habt, gerne in die Kommentare. Und wir kommen zum großen Thema SpaceX/Mond/NASA, was uns ja die letzten Wochen doch ein bisschen beschäftigt hat. Zum einen die ganz große
Bei dem Thema, das Entschuldigung, gehört zu der Kategorie von Dingen, wo ich gerne falsch gelegen habe.
Wie meinst du das?
Ich war mir eigentlich sicher, dass das nichts wird, dass entweder Blue Origin oder Dynetics den Zuschlag kriegt. Also ich hätte nicht gedacht, dass SpaceX dann die einzige Firma ist, die irgendwas bekommt, weil gerade Blue Origin mit Lockheed Martin und so weiter dahinter, das ist, hatte ich gedacht, okay, nee, gibt keinen Weg, dass die keinen Auftrag kriegen. Okay, gut, sie haben sich eine Hintertür offen gelassen, aber das hat mich doch sehr überrascht und zwar positiv.
Aber Frank, jetzt hast du schon so quer in dieses Thema reingegritscht, jetzt weiß aber niemand, wovon du sprichst.
Naja, gut, okay. Wenn wir uns die Kommentare anschauen, ich glaube, jeder weiß, wovon wir
reden. Aber nochmal für die letzte Reihe, worum geht's eigentlich?
Worum es geht, die NASA hatte letztes Jahr einen Vertrag ausgeschrieben, dass man einen Mondlander entwickeln mag, um bis 2024 auf dem Mond zu landen. Und drei Teams haben hier geschrien. Diese waren die Nationalmannschaft von Blue Origin, also Jeff Bezos, der Amazon-Gründer hat ja seine Firma da. Sorry, ich bin jetzt gerade hier im Golem-Artikel-Modus, sorry. Ja, Blue Origin hatte halt diesen Altair-Lander zusammengestückelt und betrieben von Northrop Grumman, Lockheed Martin, Draper war dabei, also alte Firmen, alte große Firmen, die teilweise auch schon bei Apollo dabei waren. Und ich hatte gedacht, okay, gut, um die führt echt kein Weg drumrum. Die haben auch in der ersten Runde von dem Wettbewerb 570 Millionen Dollar oder so gekriegt und damit mehr Geld gekriegt als alle anderen zusammen. Deswegen war ich mir total sicher, okay, gut, die kriegen auf jeden Fall jetzt noch mal Geld. Dynetics, die letzten Endes zur Sierra Nevada Corporation gehören, von denen wir letztes Mal gehört haben, dass sie jetzt die Space-Sparte abspalten wollen und zu Sierra Space machen wollen. Die hatten halt den Alpaca-Lander vorgestellt. Und der hat damals die beste Bewertung bekommen. Allerdings war das halt so die vorläufigen Pläne, die damals bewertet wurden. Und jetzt mussten sie halt etwas mehr und etwas detaillierter liefern. Und da hat sich rausgestellt, der Alpaca-Lander ist zu schwer. Vorgeschrieben wurde, glaube ich, 9 Tonnen Nutzlast, vorzugsweise 12 Tonnen Nutzlast. Und die waren im negativen Bereich. Also unterhalb von 9 Tonnen sicherlich. Damit hat der Alpaca-Lander, der wirklich meine große Sympathie hatte und damals halt auch die beste Bewertung bekommen hatte, jetzt die schlechteste Bewertung bekommen und ist absolut rausgefallen. Und die dritte Variante war natürlich SpaceX. Ich glaube, der Alpaca hatte, ich glaube, so 200 Millionen oder so gekriegt. Ich hatte so 200, 300 Millionen Dollar, also deutlich weniger als Blue Origin. Und SpaceX wurde mit 120 Millionen oder sowas in der Größenordnung abgespeist oder 130. Und die haben natürlich das Starship als möglichen Mondlander vorgestellt. Natürlich in einer modifizierten Version, ohne Hitzeschutzschild wahrscheinlich, weil man muss ja bloß auf dem Mond landen, da gibt es keine Atmosphäre, da gibt es nichts, das beim Bremsen hilft. Das waren die und jetzt ging es in die zweite Runde. Und für die zweite Runde gab es das Problem, dass die NASA nur ein Viertel des vorgesehenen Budgets hatte. Und wenn man zwei Vorschläge auswählen soll, aber nur ein Viertel des Budgets hat, bleibt de facto nicht genug für auch nur einen Vorschlag übrig. Und dann hat Kathy Lüders, die dafür zuständig war, das auszusuchen,
als die Verantwortliche. Direktorin für Human Landing System.
Genau.
Oder für Human Spaceflight in general bei der NASA.
Ja. Ja, die hatte dann halt die Aufgabe gehabt, zu entscheiden, ja, was machen wir denn nun? Es gab in der Endbewertung lagen SpaceX und Blue Origin mehr oder weniger gleich auf. Was einfach daran lag, bei Blue Origin gab es so ein paar Probleme wie völlige Überlastung der Crew und es waren noch zwei, drei andere Dinge. Das Problem war, dass die Triebwerkstechnik noch nicht vollständig entwickelt war. Gerade bei den oberen Stufen, die dann von Lockheed Martin entwickelt werden sollen und Northrop Grumman, da waren die Triebwerke noch nicht zu Ende entwickelt. Da ist man so bei Technology Readiness Level von so 3-4 gewesen und also halt noch nicht ordentlich durchgetestet. Und das ist vom Zeitrahmen her einfach zu knapp, um zu sagen, ja, bis 2024 wären die fertig. Wobei Zeitrahmen ist ja sowieso so eine Sache gewesen bei dem ganzen Ding. Umgekehrt ist es bei SpaceX, auch was Zeitrahmen angeht, die ganze Komplexität und die Größenordnung, die da überhaupt notwendig ist, um so ein Starship in Richtung Mondorbit zu bringen, ist dann doch so groß, dass die NASA da gehörig Muffensausen hat, ob SpaceX das wirklich hinkriegt bis 2024 oder überhaupt so in den Jahren danach direkt, was auch nachvollziehbar ist. Aber wie beim Paten hat SpaceX der NASA ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen konnte.
Also im Grunde hat SpaceX der NASA den Zuschlag gegeben, denn die NASA musste noch nachverhandeln, naja, wir wollen euch das Geld geben, aber vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt, sondern vielleicht ein bisschen später, wenn wir wieder ein bisschen mehr Geld haben.
Ja, wir sind gerade nicht flüssig, könnt ihr nicht vielleicht.
Und dann hat SpaceX gesagt, na gut, wir schießen das euch vor und ihr zahlt uns dann zurück, wenn ihr wieder flüssig seid.
Ja, genau. Ich muss kurz gucken, wie viel. Verdammt, ich habe meinen eigenen Artikel nicht.
Also gesehen. Ich habe jetzt bei Spaceflight Now gesehen, dass SpaceX so ungefähr die Hälfte der Entwicklungskosten selber tragen wird.
Weniger als die Hälfte. Also sie wollen mehr als die Hälfte der Entwicklungskosten selbst tragen. Und die haben eine absurde Summe genannt, nämlich eine sehr genaue Summe von 2.941.394.557 US-Dollar.
Die NASA zahlt oder die sie selber zahlen?
Die NASA zahlt.
Mhm. Also das ist jetzt weniger als die Hälfte der Kosten, die anfallen werden.
Ja, genau. Ja. Den Rest bezahlen sie halt selbst.
Mhm.
Auf die eine oder andere Art und Weise.
Also es war weniger ein Zuschlag, dass die NASA das bei SpaceX einkauft, sondern das ist fast schon eine Public-Private-Partnership.
Das ist es auch. Das ist es auch offiziell gewesen, okay, und war auch schon von Anfang an gedacht.
Gut.
Es gab da durchaus auch Verpflichtungen, dass man ein Minimum an anderen Geldern eintreiben musste.
Aber nicht mehr als die Hälfte.
Nee, das nicht. und SpaceX hat jetzt beim Management auch irgendwie wurde in höchsten Tönen gelobt.
Ach, auf einmal.
Ja, jetzt auf einmal, ne? Weil es halt auch die einzigen sind, die irgendwie wirklich was vorzuweisen haben, was das angeht. Und wenn man sich alle anderen Firmen so anschaut, was soll man sagen, ne? Also, wir leben in einem Zeitalter, in dem viele Leute größere Projekte einfach nicht mehr durchziehen können.
Blue Origin kann noch nicht mal ihre eigenen Satelliten mit eigenen Raketen starten.
Ja, noch nicht mal das, ne? Also ich bin da. Eigentlich muss man sagen, wenn man 50 Jahre zurückgeht oder ein bisschen mehr als 50 Jahre zurückgeht und den Leuten erzählt, was für Probleme wir heutzutage haben, irgendwie etwas größere Projekte durchzuziehen, würden die sehr mit dem Kopf schütteln. wir sind da doch von den Hochzeiten, die sicherlich auch durch die Kriegswirtschaft entstanden sind, doch sehr weit entfernt.
Mhm.
Ich glaube,
ja, die würden uns dann einfach sagen, wieso fangt ihr nicht einfach einen Krieg an? Dann hat sich das.
Ja. Naja, man hat das ja nach dem Zweiten Weltkrieg einfach noch weiter fortgesetzt, ein Teil davon, von der Art und Weise des Managements. Es waren natürlich auch noch Leute, die damals beteiligt waren an Manhattan-Projekt und so weiter, wurden dann ja auch in die Raumfahrt mit übernommen und so. Und haben dann auf die gleiche Art und Weise die Projekte durchgezogen, was mal mehr und mal weniger sinnvoll war. Natürlich auch wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Aber heutzutage wird das ja an allen Ecken und Enden. Also irgendwie, man hat den Übergang nicht gefunden, zu schauen, okay, was davon war jetzt nicht sinnvoll und was davon schon. Oder man hat die falschen Dinge ausgewählt. Ich weiß es nicht. Also Es ist generell zu empfehlen, wenn man sich mal wirklich eine interessante Lektüre antun möchte, dann sollte man schauen, Beschreibung vom Manhattan-Projekt durchzulesen. Das ist durchaus sehr interessant, wie solche Projekte früher durchgezogen wurden.
Das Problem beim Manhattan-Projekt war, dass, sag ich mal, das Ziel schon das Falsche war. Also, ich sag mal so, Atombomben entwickeln. Ich habe da neulich erst einen ganz spannenden Essay drüber gesehen auf YouTube, wo es darum ging, ob es gerechtfertigt war, die Bombe gegen Japan einzusetzen. Und
das ist eine Diskussion, die auch sinnvoll ist, wo auch die Beteiligten ihre Meinung geändert haben, teilweise sehr stark zwischendurch, einige auch nicht, einige sind dann ganz die Wasserstoffbombe wurde dann halt so von, ich glaube Teller war einer von denen, die dann ganz groß geworden sind und gesagt haben, wir brauchen noch viel größere und das reicht alles nicht.
Ja, also ich glaube,
einige Leute haben doch sehr, sehr viele weiße Katzen gestreichelt.
Das Problem war halt, man hat die Bombe einfach eingesetzt, weil man sie hatte und nicht, weil sie irgendwie einen militärischen Nutzen hatte. Es ist natürlich auch, Japan war da recht stur. Also ich werde das mal verlinken. Das ist wirklich sehr interessant. Das geht irgendwie 2 Stunden und ist nur quasi fast nur eine PowerPoint-Präsentation, wo dann auch kalendarisch aufgezeigt wird, wer wann mit wem geredet hat. Und was auch ganz spannend wird, es hat nie einen offiziellen Präsidentenbefehl gegeben, die Bombe einzusetzen, sondern man hat einfach gesagt, ja, die Bombe ist jetzt fertig, dann setzen wir sie jetzt natürlich auch ein. Und es gab nie, was man ja heute hat, so, ja, der Präsident hat die Launchcodes und so.
Das kam erst hinterher, ja.
Genau, es gab nie einen offiziellen Befehl des Präsidenten, die Atombombe gegen Japan einzusetzen, also beide nicht. Ja.
Ich glaube, das kam dann erst im Koreakrieg, dass man, weil MacArthur, der ja da zuständig war, der wollte ja in Nordkorea mit Atombomben überziehen. Und irgendwie.
Ja, gut, die waren auch, MacArthur wollte auch beim ersten Zucken der Sowjets in Berlin mit Panzern durch Berlin rollen.
Ja, das war halt so ein Typ und da hat man dann gesagt, wir sollten mal zusehen, dass wir den Generälen dieses Spielzeug wegnehmen und dann hat es der Präsident bekommen und dann hat das Amt des Präsidenten irgendwie nochmal einen ganz anderen Charakter bekommen und alles nicht schön, diese Diskussion kann ich jetzt in dem Moment auch nicht ganz kompetent führen. Jedenfalls, wenn man aber davon abstrahiert, und das ist den Leuten damals sehr gut gelungen, davon zu abstrahieren, was sie tun.
Not my department, würde ich mal sagen.
Genau, ne? Wenn man das wirklich ausblendet, muss man sagen, hat man da doch eine sehr ordentliche Managementkultur hingekriegt für ein Projekt, wo man gesagt hat, okay, gut, wir wollen dieses Projekt, dieses Ziel, das ist unser Ziel und wir müssen das in möglichst kurzer Zeit erreichen. Und dafür hat man doch eine sehr gute, sehr gute Struktur aufgebaut, um das dann tatsächlich zu erreichen. Nicht unbedingt effizient, weil man hat halt einfach gesagt, ja, wir probieren alle Methoden, mit denen es geht.
Das Problem ist auch, das Geld saß noch ein bisschen lockerer damals. Oder das Problem, was wir jetzt haben. Also ist einfach
gut, ich meine, wenn man bei der Treasury oder wie heißt das, die Zentralbank der USA anrufen kann und sagen kann, ey Leute, wir brauchen hier irgendwie Material für unsere Magnetspulen, aber Kupfer ist kriegswichtig, aber ihr habt da doch Silber rumliegen bei euch, können wir das vielleicht mal? Eine super Geschichte. Also.
Ja, es ist halt, es wäre wahrscheinlich auch für das Anfang der Apollo-Projekt unvorstellbar gewesen, dass man nur ein Viertel des geforderten Budgets bekommt.
Ja, das auch.
Wenn der Präsident gleichzeitig sagt, in dieser Dekade. Und was Ähnliches hat, also nicht ganz, aber es war ja dann auch 2025, sollte das landen, ist jetzt wahrscheinlich auch vom Tisch. Wäre damals unvorstellbar gewesen, dass man dann nicht die vollen 100% des Budgets bekommt.
Ja, was ja auch ein großes Problem bei Commercial Crew war. Da wurde ja auch mit dem Budget gehadert, was zu Verzögerungen und damit auch zu Preissteigerungen geführt hat. Also man unterschätzt sehr leicht, was eine Verzögerung von einem Projekt für die Kosten bedeutet. Deswegen ist ja auch der BER und so weiter so extrem teuer geworden. Einfach, weil es so lange gebraucht hat. In der ganzen Zeit müssen ja die Leute irgendwie bezahlt werden.
Ja. Naja, aber
dazu kommen dann noch so entgangene Gewinne und so ganz so Scheiß. Okay,
kommen wir mal zurück. Also SpaceX wird auch nicht den ganzen Transport abbilden, das hatten wir schon gesagt, sondern es wird so aussehen, die AstronautInnen, das wird ja noch rauskommen, wer das dann genau ist, werden mit einem Orion-Raumschiff auf einer SLS-Trägerrakete, da haben wir sie, in den Orbit geschossen. Gleichzeitig wird ein Spaceship oder Starship auch hochgeschossen, mehrfach aufgetankt mit Tankflügen. Beide fliegen dann getrennt zum Mond und erst dort steigen dann die AstronautInnen in Starship ein, landen auf dem Mond, machen dort, was sie auch immer machen auf dem Mond, fliegen zurück, steigen wieder ins Orion-Raumschiff rum und fliegen damit zurück zur Erde.
Genau, und bei nachfolgenden Missionen soll dann nebenbei noch der Lunar Gateway dabei sein, wo dann das Orion-Raumschiff am Gateway andockt und das Starship auch am Gateway andockt, oder besser gesagt, der Gateway dockt am
Starship an.
Am Starship an, ja, weil einfach so von Größenordnungen her, ne? es ist alles ein bisschen absurd, wie man ja leicht merkt. Die NASA hat es übrigens ganz positiv bewertet, dass das Auftanken im Erdorbit gemacht wird und nicht im Mondorbit, wie das bei der Netex gewesen wäre. Oder auch beim Altair-Lander hätte man ja im Mondorbit erst alles zusammenfügen müssen. Und das fällt halt komplett weg. Mhm. Das fällt hier weg. Das Starship fliegt halt zum Mond und dann landet das und dann wird der Rest auch noch so gemacht. Ja, und das Ganze muss jetzt halt funktionieren. Und SpaceX hat halt ordentlich vorgelegt, hat eine hohe Frequenz an Prototypen gebaut, plant davon eine ganze Menge irgendwie explodieren zu lassen bei gescheiterten Tests, oder zumindest plant das mit ein. Und das wird wohl auch passieren, mehr oder weniger. Muss man jetzt schauen, ob die Verbesserungen bei der nächsten Generation vom Starship gut genug sind, dass jetzt die Landungen funktionieren, weil die müssen funktionieren, damit man die Tankflüge wirtschaftlich machen kann. Das ist so das Wichtigste, weil ansonsten könnte man ja sagen, ja gut, wenn das Starship von alleine da hochfliegen könnte zum Mond, dann kommt es ja gar nicht auf die Landung drauf an. Na, das ganze Landemanöver ist ja im Wesentlichen deswegen so kompliziert, weil man ja kurz davor erst umschwenken muss und die ganze Dynamik sehr schwierig ist. Die Landung auf dem Mond wird wohl etwas einfacher. Auf der anderen Seite wird man die Landung auf dem Mond mit anderen Triebwerken machen, weil die Triebwerke müssen ganz oben am Starship angebracht werden, weil man ansonsten einen riesengroßen Krater erstmal erzeugt mit den eigenen Triebwerken bei der Landung. Mhm. Deswegen müssen die Triebwerke ganz oben angebracht sein, damit sie den Schub erzeugen können, um das Starship abzubremsen und zu landen, aber gleichzeitig so weit weg sein von der Mondoberfläche, dass sie nicht anfangen, Steine durch die Gegend zu schmeißen. Das
meint ja schon Leute, das ist ein bisschen wie bei Tsiolkovsky. Die Testraketen, genau, ja, von Tsiolkovsky hatten ja auch an der Spitze ihre Triebwerke. Wurde gesagt, das ist das erste Mal seit Tsiolkovsky, dass das gemacht wird, wo dann Leute einfach kommentarlos Bilder vom Skycrane gepostet haben.
Genau, wollte ich auch schon sagen.
Ja, also es wird auf jeden Fall ein spannendes Projekt und also SpaceX ist halt einfach die einzige Firma, die aktuell tatsächlich da sichtbar Fortschritte macht, im Vergleich vor allem zu Blue Origin, die alle ein paar Monate mal so einen New Glenn Flug machen, oder New Shepard.
New Shepard,
genau.
New Shepard Glenn Flug wird ja erst noch, und ja, ja. New Armstrong, davon hat man nie wieder was gehört, außer eine vagen Andeutung, die 2016 bei der Vorstellung von New Glenn gemacht wurde.
Ja, also das ist alles ganz großer Spückes. Es war dann auch noch eine interessante Situation, es war ja letzte Woche auch das Confirmation Hearing von Senator oder noch Senator Bill Nelson, der ja neuer Direktor der NASA werden soll, auf Bidens Wunsch hin, und der natürlich danach gefragt wurde, wie er denn das findet, dass SpaceX jetzt ausgewählt wurde, weil er war ja davor nicht der größte Freund dieser Idee. Aber er hat sich wahrscheinlich auch die Zahlen angeschaut und das Budget angeschaut und hat gesagt, naja, das war einfach die einzige Entscheidung, die wir treffen konnten. Von dem her hätte ich jetzt auch nichts dagegen, dass als dann zukünftiger Direktor, so wie es aussieht, wird er das auch werden. Also Eric Berger meint schon, dass er konfirmiert wird, ist alles andere als unwahrscheinlich, dass er das dann auch weiter mittragen wird.
Ja, dazu kommt ja noch, das Starship ist Option A. Und Option B soll trotzdem noch irgendwie kommen. Also geplant werden jetzt auf jeden Fall noch Follow-up-Aufträge und da wird sicherlich noch einiges an Milliarden fließen, um andere Missionen auf dem Mond zu landen. Weil es soll ja nachhaltig werden.
ja, nachhaltig. Mhm. Nachhaltig und NASA und Mond, das sind drei Sachen, die immer gut zusammengehen.
Mit Sicherheit, ja. Ne?
Genau. SpaceX hat natürlich nicht nur den Mond im Blick gehabt, sondern sie starten auch weiterhin fleißig ihre Crew Dragon Kapseln. Es gab jetzt die Crew Dragon Mission 2. Man darf ja nicht vergessen, es gab drei Missionen mit Besatzung, aber die erste war ja dann der Demoflug 2 und das ist jetzt quasi der zweite offizielle Flug des Crew Dragon Frachters. Wir haben auch schon eine dynastische Entwicklung, denn die eine Besatzungsperson, wie sagt man das, eine Astronautin, so an Bord von Crew Dragon Nummer 2 war Catherine Megan MacArthur, die verheiratet ist mit Robert L. Behnken, der einer von den beiden Astronauten war, die bei der Demo Mission 2 geflogen sind. Und wahrscheinlich nicht durch Zufall saß sie auch auf dem genau gleichen Platz wie ihr Mann im Raumschiff.
Ja, und zwar im gleichen Raumschiff, weil das ist wieder der...
Nee, doch, im selben Raumschiff.
Im selben, ach verdammt. Ich krieg es nicht hin. Ich muss wirklich immer an die Sendung mit der Maus denken und dann überlegen, selbt sich das oder gleicht sich das?
Es selbt sich.
Gut, jedenfalls im SpaceX Dragon Endeavour fliegen sie, der halt schon Demo 2 gemacht hat, dann Crew 1 ist ja mit nicht Perseverance, wie heißt es? Auch nicht Endurance, irgendwas in der Richtung, irgendwas mit irgendeiner Durchhalteparole war es. ich weiß nicht, wie hieß das Ding?
Das musst du mir sagen. Wie komme ich denn hier? Crew Dragon.
Resilience. Ich sage ja, irgendeine Durchhalteparole. das ist das zweite Dragon-Raumschiff. Man darf gespannt sein, wann irgendwann ein drittes fliegt. Interessant ist vor allen Dingen, in den letzten 11 Monaten sind diese drei geflogen. Was eine sehr durchschnittliche Startfrequenz ist, aber immerhin, also man hat hier keinen langsamen Anlauf gebraucht, sondern man ist sofort voll eingestiegen, halt mit so
einem Flug alle 6 Monate. Trotz aller bissigen Kommentare von Rogozin, der gesagt hat, naja, mal sehen, ob dieses Trampolin denn funktioniert.
Ja, aber es funktioniert, also ja. das Trampolin und so, ne?
Also genau.
Die sind da ganz ordentlich gehüpft.
Auch an Bord war jemand von der ESA, nämlich Thomas Pesquet, französischer Astronaut oder Raumfahrer oder wie man es im Französischen auch nennen mag. Es war sein zweiter Raumflug und spannender Fun Fact, Backup-Crew für Thomas Pesquet war Matthias Maurer.
Ja. Ich hätte beinahe den Fehler gemacht, das in die Meldung zu schreiben, weil irgendjemand anderes hat den Fehler gemacht und ich hätte dann einfach bloß dort abgeschrieben. Wichtige Empfehlung, wenn irgendjemand Journalist werden möchte und irgendwie Meldungen schreiben, wenn es irgendwie geht, einfach mehr Zeit haben. Mehr Zeit ist sehr hilfreich, dann findet man die ganz dummen Fehler.
Ja. Genau, also sind geflogen, alles gut. Man musste vorher noch den anderen Crew Dragon umparken, damit genügend Platz ist. War auch ganz lustig. War schon vor längerer Zeit, haben wir nicht drüber berichtet, weil war jetzt nichts Aufregendes passiert. Sie sind einfach einmal um die ISS rumgeflogen und haben umgeparkt.
Genau.
Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum. Also warum hätte dieses Crew Dragon nicht einfach an dem Modul, was noch frei war, andocken können? Oder war das in einer schlechten Position?
Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung.
Einfach
weiß ich tatsächlich nicht. Jedenfalls ein Problem, das man jetzt hat, ist, der Platzmangel bleibt bestehen. Und es ist kein Platz für den Testflug vom CST Starliner, vom CST 100 Starliner, der angeblich im Mai schon bereitstünde für den nächsten Testflug, aber muss halt zur ISS fliegen, dort andocken und bleibt dann eine kurze Zeit und fliegt wieder zurück zur Erde als Demo-Mission. Das ist so
ohne geplant. Besatzung?
Ohne Besatzung. Aber braucht natürlich irgendwo einen Platz zum Andocken und es ist gerade keiner frei. Und es wird erst im August, glaube ich, wieder einer frei. Und dann ist mal wieder ein Flugfenster frei, um diesen Testflug durchzuführen. Und vorher wird Boeing nicht fliegen können.
Ja gut, das ist nicht ganz, also da sind sie auch ein bisschen selber dran schuld. Hätten sie mal am Anfang alles richtig gemacht, wären sie schon längst geflogen.
Ja, das ist die Sache mit der Software, was ja nicht das erste Problem war. War nicht das einzige und ist auch in der Raumfahrtsparte von Boeing nicht exklusiv. Da hat es ja auch in der Luftfahrt einige Probleme gegeben.
Ja, also ich will nicht wissen, wie es sich anfühlt, gerade Softwareentwickler für Boeing zu sein.
Im günstigsten Fall sehr gut, weil endlich mal was Ordentliches gemacht wird. Aber ich habe, also mir spannt Böses.
Ja, ja. Genau, kommen wir zu Bezos, Blue Origin und seinen Satelliten. Denn auch Bezos hat sich gedacht, ich will auch ein Satelliteninternet und Amazon will die Kuiper Constellation aufbauen. Natürlich benannt nach den Kuiper Belt Objects oder nach Kuiper, dem Entdecker dieser Objects.
Dem Kuiper, ich weiß gar nicht, wo der herkommt.
Ich glaube, klingt, Niederländer.
Klingt niederländisch, ne?
Kuiper.
Ich meine, die meisten Leute kennen den Kuipergürtel im Wesentlichen aus Star Trek natürlich.
Ich weiß gar nicht, ob er ihn entdeckt hat, das kann auch falsch sein, aber nach ihm sind auf jeden Fall, ist der Kuiper Belt benannt, genau, ist Niederländer.
Hier, nach Gerard Kuiper.
Nee, wenn er Niederländer ist, dann doch.
Nee, ein holländisch-amerikanischer Astronom.
Ja, genau, also er ist in Niederlande geboren, aber ich glaube in New Mexico City gestorben, auf jeden Fall, ist der Name niederländisch.
Ja.
Genau, gestorben am 24. Dezember 1973 in Mexiko-Stadt.
Ja, die Idee war jetzt neu, mal nachzugucken, wo die herkam.
Naja, jetzt, das lassen wir jetzt mal. Bezos
will dreiköpfiges Eichhörnchen, du verstehst.
Amazon will diese Kuiper-Satelliten starten und theoretisch haben sie ja auch eine Raumfahrtfirma, beziehungsweise Jeff Bezos hat eine Raumfahrtfirma, aber Die bringt nicht so wirklich was Produktives von sich. Deswegen müssen sie mit einer ULA-Rakete starten, die noch nicht mal die BE-4-Triebwerke haben wird, die Blue Origin gerade für die ULA entwickelt.
Nee, weil die ULA hat eine frische Lieferung von RD-180-Triebwerken aus Russland bekommen und kann jetzt noch 6 Raketen mehr bauen. Und ich glaube, 9 Raketen sind für Kuiper vorgesehen. Sicherlich auch noch ein paar für die bemannten Flüge oder besatzten Flüge von dem CST 100 Starliner. Und wann dann irgendwann die Vulkan-Rakete fliegt, das wird sich zeigen. Es sieht gerade nicht so aus, als wäre die Entwicklung von dem BE-4-Triebwerk so weit fortgeschritten, dass man das zeitnah tun könnte, auch wenn irgend so ein Pathfinder schon geliefert wurde. Angeblich ist es ja jetzt zu Ende entwickelt, aber es macht nicht den Eindruck.
Ja, also das war die kleine Meldung. Das fand ich ganz spannend, dass Blue Origin da wirklich noch nicht mal was für die eigenen Satelliten übrig hat. Und wir kommen mal zu einem Bereich der Raumfahrt, wo sich gerade wirklich sehr viel tut und wo auch demnächst Ergebnisse vorzuweisen sind, nämlich China. China möchte nämlich schon nächste Woche eine komplett niegelnagelneue Raumstation starten.
Ja, und ja, im Wesentlichen das zentrale Modul, das Tianren-Modul. Ja, dann muss man mal weitersehen. Das Ding soll so groß werden wie die Mir. Ich glaube, es gibt da auch Anstrengungen mit Russland zusammen, dass die da eine Kooperation machen wollen. Allerdings dann schon mit Russland eher als Juniorpartner als alles andere. Also so langsam aber sicher wird Russland halt durchgereicht, was jetzt keine Überraschung ist. Die große Überraschung ist ja, wie groß die Rolle von Russland überhaupt noch in der Raumfahrt ist und nicht, dass sie langsam aber sicher dann doch eher abgestuft werden. Ja, das fängt dann an, nächste Woche, mit einer Langmarsch-5-Rakete, wurde ja auch schon getestet letztes Jahr, als man dieses Raumschiff der neuen Generation getestet hat, wo man so viel Treibstoff reingeladen hat in Extratanks, dass man auf die 20 Tonnen Gewicht kam, die das Äquivalent von dieser Raumstation ist, von dem Modul.
Mhm.
Ja, und dann fängt das halt an. Man wird noch ein paar andere Module starten und ich glaube, 3 Module sind geplant. 2024, glaube ich, soll das Weltraumteleskop von China starten, das in den gleichen Orbit kommt wie die Raumstation, sodass man das Weltraumteleskop an die Raumstation andocken kann und dann ganz in Ruhe Updates machen kann.
Das wird dann auch eine Raumstation, die permanent, also auf unbefristete Zeit erstmal fliegen soll.
Das Weltraumteleskop, das fliegt an sich frei, aber man kann es halt andocken.
Nee, die Raumstation, die jetzt gestartet wird, auf wie lange ist deren Missionsdauer jetzt erstmal angesetzt?
Weiß ich nicht.
Okay.
Keine Ahnung. Soweit ich weiß, werden auch alle Module doppelt gebaut am Boden, für den Fall, dass eins verloren geht.
Und, ist schon weise, ja.
Da kann man dann im Zweifelsfall die Mission erweitern, also die Raumstation noch erweitern oder eine zweite bauen. Man hört ja auch immer wieder aus Russland jetzt in letzter Zeit verstärkt, dass man eine eigene Raumstation bauen will und es wird irgendwie getöst und angedeutet, dass man nach 2025 aus der ISS nach und nach raus will. Wovon man ja schon seit längerer Zeit spricht, angeblich sei das jetzt etwas näher, muss man schauen. Ich bin da, ich bin der russischen Sprache nicht mächtig, von daher ist da immer eine gewisse Distanz an Informationen zwischen mir und den Russen. Ist halt schwierig.
Genau. nicht nur den nahen Weltraum hat China im Blick, sondern auch den Deep Space. China möchte eine Version ihrer eigenen Voyager-Sonden losschicken. Also sie wollen Sonden an den Rand des Sonnensystems schicken. Sie heißen, glaube ich, aktuell einfach nur, warte, irgendwas mit Express, Interstellar Express, wobei Interstellar hier, sag ich mal, in der kleinsten Definitionsgröße davon gesehen ist, dass man mal kurz an den Rande des interstellaren Raums ranrücken möchte. Es geht hier vor allem darum, die Hydrogen Wall am Rande des Sonnensystems genauer zu untersuchen. Also wirklich quasi den Abschnitt quasi zwischen Sonnensystem und interstellarem Raum. Sie werden auch dafür ein bisschen länger brauchen als die Voyager-Sonden, weil man nicht diese perfekte Planetenopposition hatte, die man zu den Voyager-Sonden hatte, wo man mit sehr geschickten Gravity Assists sich nochmal losschießen konnte.
Aber sie sollen bis zum 100. Jahrestag der Chinesischen
Volksrepublik China.
Dann bis 2049 entsprechend. Bis zum 100. Jahrestag 100 astronomische Einheiten entfernt sein von der Erde. Und das wird man dann sehen. Das werden die dann sicherlich auch so planen, dass das dann auch genau passt. Wollen halt den Raum dort untersuchen. Das ist so der Bereich, wo der Sonnenwind so dünn ist, dass er das interstellare Medium nicht mehr komplett wegblasen kann. Also irgendwann gibt es dann so einen Punkt, an dem die Kraft dafür zu schwach wird. Und dadurch bildet sich so eine Art Blase aus.
Mhm, ja. Und was ich tatsächlich am spannendsten fand, dass eine dritte Deep Space Mission geplant war oder geplant ist, die orthogonal zur Ekliptik starten soll oder dann fliegen soll. Also quasi auch eine Fluchtgeschwindigkeit. Was ist das, die dritte Fluchtgeschwindigkeit oder?
Ja, dritte kosmische Geschwindigkeit, ne? Die so, dass man aus dem Sonnensystem rauskommt.
Genau, aber quasi nicht auf der Ekliptik, sondern orthogonal dazu, also rechtwinklig. Was ich ganz spannend finde, weil man natürlich dann nochmal ganz andere Sachen beobachten kann, die man auf der Ekliptik natürlich nicht sehen kann. Das alles fügt sich so ein bisschen ein in den 14. Fünfjahresplan, der vor kurzem verabschiedet wurde, der auch die Raumfahrt natürlich betrifft, weil Fünfjahresplan betrifft per Definition alles, Planwirtschaft halt. Geht von 2021 bis 2026. Dort drin enthalten ist auch die vierte Phase der chinesischen Monderforschung, die auch Pläne für eine internationale lunare Forschungsstation enthalten soll. Also die Chinesen kleckern nicht, sie klotzen, sondern sie wollen gleich alle Felder abdecken, die es so bei der Raumfahrt gibt.
Ja, für Leute, die sich fragen, was zur Hölle ist die Ekliptik? Die Ekliptik ist die Ebene, in der sich die Planeten bewegen im Sonnensystem. Weil so im Sonnensystem, dadurch, dass das Sonnensystem entstanden ist und jedes Mal, wenn ein Sonnensystem entsteht, dann rotiert irgendwas und am Ende ist die Rotation immer in einer Ebene und dadurch bildet sich halt so eine Art Scheibe aus. Und in dieser Scheibe entstehen dann die Planeten und dadurch hat man dann im Resultat, dass man halt Planeten hat, die sich alle ungefähr in einer Ebene befinden.
Einziger Ausreißer ist hier Pluto.
Ein bisschen, ja, ein bisschen schief ist er, aber ist halt auch weit draußen. Ja. Und wir wissen ja, der Pluto ist gar nicht ein Planet. Also von daher.
Ein Planetoid. genau, und es gibt ja auch noch eine Ekliptik auf galaktischer Ebene.
Ja, die gibt es natürlich auch. Das gilt halt für alles, was in irgendeiner Weise schwer ist und sich zusammenballt. Irgendwann mittelt sich halt das Drehmoment der einzelnen Teile aus, einfach dadurch, dass sie kollidieren. Ja, und das mittelt sich dann halt so aus, dass dann alle ungefähr das gleiche Drehmoment haben. Und das heißt, dass auch die Vektoren des Drehmoments, weil Drehmoment ist immer bezogen auf eine bestimmte Richtung, dass die sich dann halt immer mehr annähern. Und ja, dann dreht sich halt alles irgendwann im gleichen Richtungssinn, in der gleichen Ebene um das Gravitationszentrum. Und das hast du natürlich in einem Sonnensystem genauso wie in einer Galaxie. Mhm. Galaxis ist ja auch irgendwie eine Scheibe, ne?
Ja, ja. Genau, das fand ich noch recht spannend. Und jetzt hast du noch aufgeschrieben, China plant auch ihre eigene Megasatellitenkonstellation.
Ja, mit 13.000 Satelliten, viel mehr weiß ich nicht. Ich wollte es bloß mal gesagt haben. Sie tun es, klar, irgendwie jeder will jetzt irgendwas haben in der Richtung von großen Satellitenkonstellationen, einfach wegen der viel geringeren Latenz auf kurze Entfernungen von der Erdoberfläche. Und ja, das kommt dann halt auch noch mit dazu. SpaceX hat derweil übrigens angekündigt, dass die Starlink-Satelliten etwas abgesenkt werden sollen. Nicht mehr Richtung 600 Kilometer Höhe, sondern zwischen, ich glaube, 540 und 570 Kilometern Höhe. Das heißt, sie sind näher an der Erde und stürzen etwas schneller ab, wenn sie defekt sind.
Ja, okay. Ändert das auch was an deiner Reflexion?
Ein bisschen mehr Leistung einfach dadurch, dass die Entfernungen kürzer sind.
Und Ping kürzer wahrscheinlich auch.
Ja, Ping auch, aber ich sage mal, die Signalstärke hängt ja immer vom Quadrat der Entfernung ab und damit auch die Bandbreite. Und das ist, glaube ich, wichtiger. weil der Ping ist ja auch so schon ziemlich gut. Gut, und zu allerletzt, der chinesische Mars Rover hat einen Namen. Er heißt Zhurong und das ist eine Mondgottheit,
eine antike Feuergottheit.
Feuergottheit, genau, so. So, Feuergott. In dem chinesischen
Pantheon.
Es gibt kein Pantheon so richtig. Ich frage mich nicht.
In der chinesischen Mythologie einfach.
Da muss ich mich etwas mehr mit der Mythologie in China auseinandersetzen, um genau zu sagen, woher das jetzt kommt. Jedenfalls etwas passender zum Mars, als den chinesischen Namen des Mars zu benutzen, was dann einfach bloß irgendwie der Feuerstern wäre. Weil der Mars an sich ist ja Kriegsgott und dann irgendwie das Ganze mit einer Gottheit zu bezeichnen, ist, glaube ich, zumindest kompatibler zum Westen. Und wahrscheinlich ging es auch darum.
Wann soll der starten und landen?
Gestartet ist er ja schon lange, ist im Mars-Orbit und soll irgendwann abgekoppelt werden und dann Mitte Mai landen. Als Landebereich vorgesehen ist Utopia Planeta. Nun, bei Utopia Planeta, das ist die Utopia-Ebene, das ist ein sehr alter Name und wenn er sehr alt ist, heißt das, dass man ihn schon mit einem kleinen Teleskop von der Erde aus sehen kann, dieses Gebiet. Und das heißt mit anderen Worten, es ist verdammt groß. Also es ist ungefähr so, wie ja, landet in Europa oder so. Also Utopia Planeta ist wirklich eine sehr große Ebene, wo unter anderem Viking 2 gelandet ist. Wo genau das Ding landen soll, ich weiß es nicht. Jedenfalls in der nördlichen Teil des Mars, zwischen 35 und 55 Grad nördlicher Breite, was in Anbetracht dessen, dass mit Solarzellen betrieben wird, schon einigermaßen sportlich ist und wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass die Überlebenschancen im Winter recht schlecht sind. Aber darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Es geht erstmal darum, zu demonstrieren, dass es funktioniert. Und hat noch ein bisschen wissenschaftliche Instrumente mitgenommen. Wir hatten es, glaube ich, schon mal ausführlich gemacht. Es ist eine Kamera dabei, es sind diverse Spektrometer dabei, es ist ein Bodenradar dabei. Die Grundausstattung, die ein Mars Rover so haben sollte. Und wenn ihr mich fragt, man sollte die Dinger einfach mal in Serie bauen.
Aber dich fragt ja niemand.
Mich fragt ja niemand, ja. Einfach mal irgendwie so serienweise ein paar Mars Rover bauen, die dann an allen möglichen Ecken abgesetzt werden können, damit man diesen Planeten mal etwas genauer kennenlernen kann.
Ja, Utopia Planeta, ist das nicht auch die Werft der Enterprise?
Genau, das wollte ich auch noch sagen, ist natürlich auch bekannt. Genau deswegen höchstwahrscheinlich inspiriert dadurch, dass Viking 2 dort gelandet ist. Niemand kennt irgendwas vom Mars, aber wenn Viking 2 dort gelandet ist, naja, dann muss es ja wichtig sein.
Gut, ihr merkt, unsere Folgen werden kürzer. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende der Themen. Das liegt nicht an unserem Willen, längere Folgen zu produzieren, sondern einfach an dem Willen der Raumfahrt, interessante Themen zu produzieren. Aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem euren Nutzen aus dieser Sendung ziehen. Wie gesagt, gerne Kommentare. Ihr könnt auch gerne uns mal wieder Rezensionen auf iTunes schreiben. Da gab es auch lange nichts mehr. Also falls ihr mal keinen Kommentar abgeben wollt und uns nur sagen wollt, wie geil ihr uns findet, dann macht das doch bitte für alle sichtbar auf iTunes. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Habt viel Spaß
Moment,
im Gerät.
Moment,
und Frank hat noch einen Kommentar zum Abschluss.
Mir ist aufgefallen, dass ich auf Twitter jetzt die Möglichkeit habe, wie heißt das Ding gleich nochmal?
Spaces.
Die Spaces einzuführen. So heißen, theoretisch könnte man sich sogar mal live unterhalten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Das wird irgendwann folgen.
Genau.
Meldet euch einfach mal auf Twitter, insofern ihr auf Twitter seid. So wie ich das verstanden habe, kann jeder auf jeden Fall zuhören, der mir auf Twitter folgt.
Ich glaube, es kann auch jeder teilnehmen. Das
und
Einzige,
ich kann aussuchen, wer sprechen darf und wer nicht.
Genau, das Einzige, was noch nicht alle können, ist quasi einen neuen Raum erstellen. Und ich glaube, es geht auch nur, wenn man eine der Apps, also iOS oder Android, verwendet, noch nicht über den Browser.
Ja. Okay. Ja, sprecht mich mal auf Twitter an.
Genau, sprecht den Frank mal auf Twitter an, der beißt auch nicht, also nicht immer. Ja.
Nicht immer, ja. Essen muss ich, da muss ich auch beißen.
Dann ist diese Folge am Ende. Ich hatte schon meinen Abschlussteil gesagt. Frank, dir erliegt jetzt hier das letzte Wort.
Ja, dann sage ich, man hört sich. Tschüss.